Das ist die Schreibsuchti-Show. Ich war mit Uwe Rieder, dem bayerischen Vertriebsfreak, online und er hat mich über das Bloggen, Content und das Schreibbusiness ausgefragt. Um für dich die besten Tipps und Tricks rauszuholen, damit du besser schreiben, ein Publikum aufbauen und damit Geld verdienen kannst. In dieser Episode erfährst du unter anderem, warum du niemals mit einem leeren Blatt starten solltest, wie du Content so strukturierst, dass Menschen ihn gerne konsumieren, wie du verführerische Überschriften schreibst, wie du bildhaft schreibst und ich verrate dir auch die mächtigste Werbetexter-Technik der Welt. Viel Spaß bei diesem Interview.
Hier aus Bayern. Mein Name ist Uwe Rieder und mich freut es riesig, dass du hier und heute bei der Alm dabei bist. Heute wird es wieder so richtig feurig, denn ich habe eine absolute Unternehmerpersönlichkeit dabei. Er ist Vollzeitblogger, er ist Unternehmer, er ist dreifacher Familienvater und mit Schreibsuchti.de hat er einen der erfolgreichsten deutschen Blogs aufgebaut und hat natürlich auch parallel das Leben seiner Träume generiert. Und deswegen möchte er genau dir das weitergeben und zwar großartig zu bloggen, zu schreiben und auch großartig zu leben. Ich habe mittlerweile alle seine Bücher bei mir und wenn ihr meinen Schreibstil auch mögt, ist ein Teil auch von ihm. Deswegen freut es mich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Walter Epp. Servus.
Hi Uwe, vielen Dank für die Einladung und das tolle Intro und für diesen kleinen Fan-Moment, den ich jetzt genießen durfte, dass du meine Bücher hast. Das freut mich natürlich sehr. Und du hast eins meiner Kinder ausgelassen. Ich bin mittlerweile vierfacher Vater.
Oh, okay. Dann hast du aber, ich habe mich auf deinem Blog informiert, Walter. Muss ich mal schauen, aber Gratulation.
Es kann sein, dass ich da zu faul war, den zu aktualisieren. Da muss ich mal schauen.
Deswegen, wir kommen dann auch gleich drauf, Walter, weil einer deiner Werte ist ja auch Freiheit und man sieht es nicht nur an den Kindern, sondern auch an deiner Lebensweise. Mich interessiert natürlich als erstes, du bist als der Schreibsuchti bekannt. Wie kam es denn zu dem Namen, Walter?
Ich habe in der Kindheit schon gern geschrieben, aber dann wurde mir das ausgetrieben, ne, von der Schule. Also wurde jegliche Neugier und Freude an dem Fach Deutsch zerstört. Also ein Insiderwissen ist, ich hatte eine 4. in Deutsch, schriftlich. Ne? Mündlich war ich relativ gut, habe allerhand Quatsch erzählt, aber schriftlich hatte ich nie Bock auf das, was wir in der Schule gemacht haben. Da habe ich die Lust verloren. Habe dann Jura studiert, weil man mir gesagt hat, Junge, mach was Vernünftiges. Oh. Eigentlich war mein Gedanke, boah, vielleicht werde ich Journalist, aber da war der NC zu hoch. Dann wollte ich Geschichte studieren, aber dann hat man mir gesagt, brotlose Kunst, damit kannst du kein Geld verdienen. Dann bin ich halt Jura studieren gegangen und ja, habe es dann gemacht. Während des Studiums bin ich dann aber als Student habe ich dann bei Handelsblatt Online angefangen zu schreiben, online zu publizieren und habe ich gemerkt, so, boah, dieses Online-Publizieren, so du drückst aufs Knöpfchen und alle Welt sieht das, boah, das ist mega. Und dann bin ich noch auf dieses Konzept gekommen, Bloggen, dass du das selbst machen kannst, dass du eine eigene Webseite starten kannst. Ja, und dann habe ich verschiedene Webseiten ausprobiert. Ich habe über Gott und die Welt geschrieben, über meine Hobbys, übers Tanzen habe ich einen Blog gestartet, habe verschiedene Sachen gestartet und irgendwie ist bei allen mir die Lust vergangen, habe das alles wieder geschlossen. Und dann habe ich mich gefragt, was hatten die denn alle gemeinsam? Und das war das Schreiben. Dann dachte ich, hey, ich mache einen Blog über das Schreiben, ne? Über wie ich beim Handelsblatt schreibe, was ich so lerne. Und dann habe ich schreibsuchti.de 2012 registriert.
Wow, wow. Für alle, die jetzt live dabei sind, ihr könnt auch gerne natürlich Fragen stellen. Die Ute ist dabei, der übliche Werdegang, die Schule immer wieder. Wir haben eines sowieso gemeinsam, Walter. Ich habe auch eine 4 in Deutsch. Danke, lieber Herr Scholz, dass er mal 4 gegeben hat. Jetzt sind wir hier auf LinkedIn und da gibt's, ich sage mal, vielleicht die unbekannte oder bekannte Regel 90-9-1. 90% schauen zu, 9 liken und kommentieren und 1% schreibt Beiträge. Warum tun wir uns verdammt nochmal so schwer zu schreiben, Walter?
Ja, ich glaube, wir haben halt so einen ganz, ganz langen Stock im Hintern, den wir erstmal rausziehen müssen. Ne, und das ist so ein riesiges Problem. Ne, vor allem, ich nenne es immer, das sind die Hochschulgeschädigten. Ne, also das ist so in der Uni, da muss jeder Satz wohl überlegt sein, aufpassen, ne, mehrere Kommata, Schachtelsätze, obwohl, wenn auch, so dal, ne, als hier. Und meine Tochter lernt gerade diese ganzen Konjunktionen und diese ganze Hochschulstil, da denkt man sich, habe ich auch keinen Bock drauf. Ne, weil erstens hat keiner Bock, das zu schreiben und keiner hat Bock, sowas zu lesen. Und deshalb sage ich immer, ich bringe den Hochschulgeschädigten auch bei, wieder einfach zu schreiben.
Wow.
Ne? Und das ist so, dass du diese ganzen komischen Schachteldinger rauslässt und wirklich so einfach schreibst. weil es gibt dieses alte Zitat, ne, wenn der Text leicht zu lesen war, dann war er verdammt schwer zu schreiben.
Ja, wow. Jetzt geht es uns natürlich auch so, Walter, man sitzt vor einem Blatt und sagt, jetzt bin ich so richtig, habe ich richtig Bock, einen Beitrag zu schreiben und das Blatt bleibt weiß, bleibt weiß, bleibt weiß. Woher nimmst du deine Inspirationen und welche Tipps hast du hier, dass das Blatt auch nicht weiß bleibt?
Ja, also allerwichtigste zuerst ist die Struktur, weil ohne Gliederung hast du ein weißes Papier. Fang niemals mit einem weißen Blatt Papier an. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist mit einem weißen Blatt Papier anfangen. Das heißt, mach zuerst die Gliederung. Wie machst du eine Gliederung? Es gibt eine ganz einfache A nach B Formel. A ist der Punkt, wo dein Leser jetzt ist. B ist der Punkt, wo du ihn hinfinden möchtest. Mehr nicht. Und das ist ein Kerngedanke. Bring ihn von A nach B. Ne, zum Beispiel, dein Kerngedanke ist, du möchtest, dass deine Leute, dass deine Leser 10% von ihrem Einkommen sparen. Ja, wie machst du das? Das ist der Kerngedanke. Das heißt, Punkt A ist, okay, er tut es noch nicht. Punkt B ist, er hat verstanden, dass es wichtig ist und er tut es. Und das ist eine ganz einfache Struktur, dass du erstmal A festlegst, wo ist mein Leser, und B, wo will ich ihn hinhaben? Und dann füllst du das einfach mit so Zwischenschritten. Und dann, wenn du diese Gliederung hast, dann fängst du an zu schreiben. Schreiben ist immer dann schwer, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, wenn du keine Struktur hast, wenn du gar nicht weißt, wo du hin willst. Aber wenn du einmal diese Gliederung hast, dann flutscht es. Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du erfolgreich bloggen möchtest und damit dein Coaching-Business, dein Experten-Business oder dein KMU nach vorne bringen möchtest, dann schau dir hier die Schreibsucht die Show an, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst und ich zeige dir, wie du besser bloggen kannst, dir ein Publikum aufbauen kannst und damit dein Business vorantreiben kannst. Also, jetzt abonnieren und weiter geht's mit der Schreibsucht die Show.
Ist ein absolut genialer Tipp, Walter. Wo nimmst du denn deine Stories her? Weil wenn ich lese deine Bücher, dann sage ich, es gibt's doch nicht. Wie kommt der Typ da drauf und warum komme ich noch nicht drauf? Sind das Tagesgeschichten? Hast du da auch einen gewissen Fundus? Wie gehst du da vor?
Also ich habe mir angewöhnt, so eine Art Staubsauger zu sein, der alles einsaugt, was irgendwie eine Story sein kann. Ich habe mal überlegt, mir ein T-Shirt zu bauen, auf dem steht, ich bin Autor, alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet werden. Ne, weil in meinem Umfeld, alles, was passiert, ich verwende alles für Stories. Ne? Ich bin vor kurzem mit dem ICE gefahren, da ist die Klimaanlage ausgefallen. Dann, wenn im Unternehmen was passiert, wenn man eine Abmahnung bekommt, wenn man Mitarbeiter einstellt. All das sind Stories, die man verarbeiten kann. Plus, ich sammle auch, man nennt das Swipe-File aus der Werbetexterbranche. Damals haben die Werbetexter, wenn sie fremde Werbung gesehen haben, haben die genommen, ausgeschnitten und für sich gelagert in so einer Art Swipe-File. Ne? In so einem Swipe-File, da konnten die dann drin blättern und sich inspirieren lassen. Genau sowas habe ich auch für Stories, interessante Fakten, kuriose Fakten oder Anekdoten und inspirierende Zitate. Also das sind so die Hauptkategorien, die ich habe. Und da schaue ich dann immer nach und denke mir, welche Story könnte passen? Ne? Und das scrolle ich das einfach so durch wie so ein Buffet. Und das, was mich anspringt, wo ich das Gefühl habe, oh, das passt, das nehme ich dann. Das heißt, da habe ich auch kein leeres Blatt, sondern ich habe so ein hunderte Seiten, das sind wirklich mehrere hundert Seiten, langes Dokument, wo allerhand Stories, Inspirationen drin sind. Das heißt, ich muss nicht mit einem leeren Blatt anfangen, ich muss einfach nur mich inspirieren lassen von meiner eigenen Quelle.
Wow, ist auch die Frage von Frank auch schon beantwortet. Lieber Walter, was mich fasziniert, ist deine Bildsprache. Viele gehen ja rein und sagen, ich habe ein tolles Produkt, ich habe eine tolle Dienstleistung, die will ich jetzt verkaufen, wo auch immer, beim Blogartikel, bei Beiträgen, bei E-Mails und, und. Das ist eine andere Vorgehensweise. Geh da mal rein, warum sollte man sein Produkt oder seine Dienstleistung nicht in den Vordergrund stellen, beziehungsweise du hast da auch eine kleine Brücke gebaut. Wie gehst du da vor?
Ja, ganz interessant. Also jetzt stell dir vor, jemand klopft an deinem Balkon, ne, und sagt, hey, lass mich mal rein. Und sagst, hey, wieso sollte ich dich reinlassen? Dann geht er von der anderen Seite, klingelt an deiner Tür und sagt, hey, lass mich rein. Und sagst, hey, ich kenne dich nicht, wer bist du, was willst du von mir? Ne, und dann kommt er und klopft an dein Fenster und schreit, Uwe, deine Hecke brennt. Oh. Und dann sofort, ne, komm rein, wo, was brennt, wo brennt es, hier. So, und genau das ist die Situation, wenn du mit deinem Produkt kommst, wenn du mit deinem Content kommst, ne, ist es immer so, du bist ein Eindringling. Ob du es willst oder nicht, du dringst irgendwie in die Aufmerksamkeitssphäre deines Lesers, deines Kunden, dringst du ein. Du bist erstmal ein Eindringling. Mhm. Wie kriegst du die Aufmerksamkeit? Ja, genauso wie ich gerade jetzt eure Aufmerksamkeit bekommen habe, durch eine Story. durch ein Bild, ne? Wie ich gezeigt habe, jemand klopft an der Tür und so weiter. Das ist dieses Prinzip. Du musst erstmal diesen mentalen Türsteher, den alle haben, der Mensch ist ein Spamfilter auf zwei Beinen. Diesen Türsteher musst du erstmal umgehen, damit er dich einlädt in sein emotionales, mentales Wohnzimmer und dir deine Aufmerksamkeit schenkt und dann erst zuhört. Und dann, wenn er bei dir im Wohnzimmer sitzt, dann erst fängst du an, ihm dein Produkt zu präsentieren und die Lösung, die du hast und so weiter. Ne? Und viele fangen schon an mit dem Verkauf auf der Straße. Dadurch lassen die Leute dich gar nicht erst rein. Die blocken dich sofort, lassen dich draußen stehen.
Ich kann's bestätigen, Walter. Ich war mindestens schon dreimal bei dir im Wohnzimmer gesessen. Und immer wieder kriegst du mich. Immer wieder habe ich den Klick drauf, dass ich sage, na, Walter bringt jetzt ein neues Buch raus. Das muss ich unbedingt haben. Und ich finde es total genial. Ich komme dann gleich noch mehr auf die Bücher. Ein großer Augenmerk ist auch, was ich gelernt habe, auch von dir, ist die Headline, die Betreffzeile. Jetzt haben viele die langweilige Headlines und du hast da auch Headline-Konzepte entwickelt, wo man sagt, boah, die ziehst du richtig rein. Ist die Headline für dich danach erst wichtig oder hast du in Gedanken schon die Headline im Kopf, dass du sagst, okay, ich weiß ganz genau, in was für Richtung das geht?
Nee, ich schreibe die Headline ganz am Anfang. Ist auch ein Ratschlag von mir, weil da die Headline gibt gleichzeitig auch den Rahmen vor. Na, ich sehe hier gerade in den Kommentaren, da hat Andrea geschrieben, mein Problem ist, dass ich gerne schreibe und meine Beiträge so lange werden. Deshalb schreibe ich zuerst die Headline, weil die Headline ist gleichzeitig auch der Rahmen. Ich darf nichts schreiben, was diesem Rahmen sprengt. Ne? Und zwar, erstes Gebot bei einer Headline, eine Headline ist ein Versprechen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Headline verspricht dir etwas. Und dann ist die Aufgabe des Artikels, das Versprechen zu erfüllen. Und alles, was mir nicht hilft, dieses Versprechen zu erfüllen, Randnotiz, interessante Facts, die man mal wissen sollte, wenn das nicht dazu beiträgt, das Versprechen zu erfüllen, kommt es raus, weg damit. Ne? So, das heißt, du versprichst etwas in der Headline und der Artikel ist dafür, das Versprechen zu erfüllen. Und damit kommen wir auch zur nächsten Regel einer guten Headline. Ne? Je höher der Gewinn und je kleiner der Einsatz des Lesers, desto besser die Headline. Na, also wenn ich dir sage, wie du 1 Kilo abnehmen kannst mit 1000 Stunden Training, denkt er sich, ja, nee, ist nicht so attraktiv, ne? Weil das ist sehr viel Aufwand vom Leserseite und sehr wenig Benefit. Wenn ich das umdrehe, aber sage, wie du 15 Kilo in 3 Monaten ohne Diät, ne, schaffst und dabei noch deine Lieblingsdonuts einmal pro Woche essen kannst, dann denkt er sich, boah, ich habe richtig kleines Investment, und richtig großen Benefit. Also diese Wippe muss ein richtig krasses Missverhältnis haben. Das kannst du auf alle wirklichen Sphären übertragen. Und das Ziel ist es, diese Wippe zu diesem Ungleichgewicht zu verhelfen. Da muss man sich überlegen, wie kann ich den Benefit noch krasser, noch konkreter machen? Und wie kann ich den Input vom Leser noch kürzer machen, noch weniger, dass er noch weniger Aufwand braucht? Und je höher dieses Missverhältnis, desto attraktiver ist die Headline.
Ja. Schreibt Fragen in den Chat rein. Ich komme immer nach. Wir behandeln dann auch genau gerne auch die Fragen. Aber es sind ja so heiße Themen, die der Walter sagt. Du bist ja auch Künstler oder deine Vorlieben sind auch in der Headline von Zahlen. Meine Lieblingszahl ist zum Beispiel 7. Was hat es auf sich, dass du immer gerne Zahlen nimmst?
Also Zahlen, unser Gehirn mag es nicht, wenn etwas unvollständig ist, wenn etwas nicht abgeschlossen ist. Ist ein wunderbares Texter-Tool. Alle guten Werbetexter haben das drauf. Das nennt man Open Loops. Open Loops heißt, du öffnest einen Kreis, aber du schließt den Kreis nicht sofort, sondern der Kreis bleibt leicht offen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, ne, Uwe, ich verrate jetzt das größte Geheimnis, ne, warum ich so tolle Augen habe. So, ne, ich so, oh, das will ich jetzt wissen. So, das heißt, ich habe einen Kreis geöffnet, aber ich habe ihn nicht sofort geschlossen. Denn jetzt musst du ein bisschen warten, bis ich dir das gleich erzähle. Okay. Ne? So, und so spanne ich dich ein bisschen auf die Folter. Und das ist der Trick, dass man immer etwas öffnet, aber nicht sofort schließt. Mhm. Ne? Und Zahlen machen genau das Gegenteil. Sie suggerieren, dass es geschlossen ist, dass alle Infos da sind. Ne, wenn ich dir sage, hey, das ist meine Checkliste mit 13 Punkten, dann denkt sich der Leser, okay, es ist eine Checkliste. Und sie scheint vollständig zu sein. Ob sie vollständig ist oder nicht, ist ja total egal. Das ist ja subjektive Auswahl. Aber unser Gehirn denkt sich, wow, wenn da eine Zahl steht, ist es total konkret und es wirkt abgeschlossen. Es wirkt vollständig. Und deshalb finden wir das dann auch attraktiv. Ne? Weil unser Gehirn mag nicht unvollständige Sachen. Wenn du sagst, dies ist eine wahllos zusammengewürfelte Liste von irgendwelchen Punkten, dann hat da keiner Bock drauf. Wenn du aber sagst, das sind die 13 Punkte, die du immer durchgehen musst, dann denkt sich, wow, ja, das will ich. Ne, das ist diese fertige, konkrete. Ne? Deshalb, weiterer Schreibtipp, weg von abstrakten Formulierungen. Ne? Es gibt diese abstrakte Aussagen, perlen an deinem Leser ab, wie Wasser an einer Ente. Hat er alles schon gehört, hat er alles schon gelesen, langweilig. Ne? Je konkreter du wirst, desto besser. Eine einfache Übung. Ne? Stell dir vor, ich sage dir, Uwe, hol mir mal was zu essen. Ja, okay. Was siehst du vor deinem geistigen Auge? Du siehst fast gar nichts. Viele verschiedene Dinge schwirren in deinem Kopf. Aber wenn ich sage, Uwe, geht's mal bitte in die Küche, öffne den Backofen und zieh von dort die saftige, dampfende Pizza Margarita raus und bring sie mir. Was siehst du?
Ja, genau das. Ich hätte nur bitte, Walter, kann ich den Chip, den du da drin hast, können wir den irgendwie übertragen? Das muss doch auch irgendwie funktionieren.
Keine Ahnung, ist ein bisschen Übung und halt mein Zeug lesen, ne? Und dann einfach anwenden und machen, ne? Und diese Übung mit der Pizza zum Beispiel, ne, das ist auch so eine Werbetexter-Übung, das habe ich, zum Beispiel in meinem Werbetexter-Handbuch steht das. Das kann man nicht kaufen übrigens, das Handbuch, das fairerweise. Ne? Aber da steht zum Beispiel genau diese Übung drin, ne, dass du weggehst von Abstrakten, hol mir was zu essen und hingehst zu, hol mir aus der Küche die saftige, dampfende Pizza Margarita. So, weil dann entsteht ein Bild im Kopf, ne, ganz konkret. Und dann, ne, bist du engagiert, dein Gehirn wird aktiv.
Jetzt haben wir ja erfahren, dass du die Headline als erstes nimmst, auch ein paar Zahlen mit reinnimmst. Du schaust auch, dass die Pizza auch saftig lecker ist. Wie gehst du sonst beim Schreiben vor? Hast du da einen extra Platz, wo du sagst, okay, da setze ich mich hin? Zudem auch, was ich immer wieder höre, ist, setzt du dir ein Limit, wo du sagst, okay, innerhalb von 20 Minuten ist der Text fertig? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie schreibst du da, Walter?
Also ich schreibe, also die langen Blogartikel, schreibe ich anders als meine E-Mails. Meine E-Mails schreibe ich in einem Rutsch runter und da habe ich einen einfachen Dreischritt. Meine Blogartikel hingegen, die sind ja deutlich länger, die haben 2000, 3000, 4000 Wörter, je nachdem. Ne? Das ist ein bisschen anders. Also ich kann mal sagen, wie ich meine E-Mails schreibe und dann kann ich sagen, wie ich meine Blogartikel schreibe. Also E-Mails schreibe ich ja jeden Tag. Ne, also die bin dafür auch berühmt, berüchtigt und gefürchtet, ne, dass bei mir täglich, wenn du dich bei mir anmeldest, in meinem Newsletter kriegst du täglich eine E-Mail. So, die schreibe ich nach einem einfachen Dreischritt, bekannt als die ICE-Formel. Die ICE-Formel heißt Entertainment, Information, Sale. Und so strukturiere ich jede einzelne E-Mail. Warum hat jede E-Mail immer die gleiche Struktur? Wird das nicht langweilig, sagen dann die Leute. So, nein, wenn du dir zum Beispiel CSI Miami anguckst, immer die gleiche Struktur. Ne? Das sind diese Krimiserien, wo immer zuerst einer umgebracht wird, dann forscht man immer komischerweise in die falsche Richtung und dann am Ende findet man dann doch den Mörder. So immer die gleiche Struktur und das schon seit über 1000 Folgen. Es wird nicht langweilig. Warum? Ja. Ist halt eine gute Struktur. Unser Gehirn mag diese Struktur offensichtlich. So, und die ICE-Formel ist auch eine Struktur, die unser Gehirn mag. Das heißt, zuerst beginnen wir mit einem Entertainment. Dass wir eben nicht anfangen mit Belehren, Informationen, Statistiken, sondern Entertainment, das heißt ein Bild, was dich irgendwie packt, was unterhaltsam ist, ein kurioser Fakt, ne, oder einfach nur ein kleiner Witz, irgendwas Unterhaltsames, ne, sodass das Herz des Lesers aufgeht.
Ne? Walter, du hast eine Schreibweise, was mir auffällt, ist, ich habe in der Schule, Gott sei Dank, eine 4 gehabt, danke lieber Herr Schwalb, auch hier nochmal, und ich habe gelernt, Einleitung, Hauptteil, Schluss, und ich habe auch gelesen, beziehungsweise auch gelernt, dass ich sage, okay, ab und zu mal schalten. Bei dir fällt es auf, dass du im Grunde nach jedem Satz oder nach jedem zweiten Satz schaltest und ich nenne es jetzt mal meine Sprache etwas abgehackt ist. Das finde ich auch immer wieder. Was hat das auf sich? Ist es so, dass du sagst, okay, ich schlafe ab und zu ein, dass ich auf die Taste meinen Kopf haue und es geht wieder weiter? Oder warum ist dieses System so?
Warum ich so viele Absätze mache? Das ist einfach ein Stilmittel, um das Tempo zu erhöhen. Je weniger Absätze der Text hat, desto langsamer und zäher zieht er sich. Je mehr Absätze du hast, desto höher ist das Tempo. Und du sagst, es wirkt dadurch abgehackt. Ja, und tatsächlich ist der Text dann so ein bisschen wie ein Techno-Song. Ne? So batz, ja, genau. Batz, 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 batz. Genau. So, ne? Hat aber den Vorteil, in unserer kurzlebigen Zeit, wo es alle irgendwie eilig haben und es schwer ist, die Aufmerksamkeit der Leute zu halten, ist das genau der Stil, der zurzeit gut funktioniert, beziehungsweise auch gut für mich funktioniert, weil ich ein Fan bin von kurzen Sätzen, kurzen Absätzen. Ne, manchmal ist bei mir ein Absatz besteht nur aus einem Wort. Punkt.
Genau, ja.
Ne, so, und das führt dazu, dass ich halt auch so Akzente setzen kann, dass das Ganze Aber mir ist jeder Satz dadurch auch wohl überlegt, ne? Weil ich schreibe erstmal den langen Satz und dann denke ich, hey, wie kann ich das in 3 Wörtern sagen? Und dann wird daraus so ein kurzer Satz, Batz, der sich mehr wie so ein Boxkampf anfühlt, ne? Das sagen auch manche, meine Texte fühlen sich so ein bisschen an wie ein Boxkampf, ne? So Jab, 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 Hook, K.O. und fertig, ne? Ist halt Geschmackssache, nicht alle mögen das, aber es funktioniert sehr gut für mich und es funktioniert für meine Zielgruppe. Wow. Der Grund ist einfach, mehr Absätze erhöhen das Tempo. Das merkst du zum Beispiel, wenn du dir Romane anschaust, da benutzen viele Autoren auch dieses Stilmittel, dass sie in Szenen, wo es eher tiefgründige Gespräche gibt, ne, die so ein bisschen romantisch sind, oder da sind die Sätze dann etwas länger, verwobener. Aber wenn dann die Action kommt, ne, oh, plötzlich ein Auto, ne, Licht, Krach, Bang, alles schwarz, Blut fließt meine Arme herunter, was ist passiert? Ja, so, und durch diese kurzen Sätze und diese höheren, mehr Absätze erhöht sich das Tempo der Handlung. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich auch so viele Absätze mache, weil dadurch fühlt sich das Ganze an wie mit einem hohen Tempo, wie eine Achterbahnfahrt. Man rast durch den Text und am Ende, oh, der Text ist schon zu Ende. Boah, habe ich gar nicht gemerkt. Wow. Echt, habe ich gerade wirklich 1000 Wörter gelesen. So, das ist das Ziel.
Sehr cool, Walter. Kommen wir auch nochmal auf Erneuerung, beziehungsweise hier haben wir gedacht, ich kann jetzt einen Walter ersetzen. Da gibt es jemanden, und zwar ChatGPT. Da tue ich einfach meinen Text rein, dann brauche ich auch die Bücher nicht mehr von Walter. Was sagst du dazu? Ist es für dich eine Unterstützung? Nutzt du das Ganze auch? Was sagst du letztendlich auch zu diesem Tool, zu dieser Innovation? Wie kommt es bei dir an?
Also ich selbst habe noch gar keinen Account bei ChatGPT, aber mein Team hat das hier und da schon verwendet und schaut da mal rein. Aber ehrlich, als das Ganze losging und die ganzen Texter plötzlich Angst hatten, oh nein, unser Job wird ersetzt, da habe ich gesagt, also wenn du als Texter Angst hast vor ChatGPT, dann hast du als Liebhaber auch Angst vor Sexrobotern. Ne? Weil wenn du wirklich gut bist als Texter und zu den oberen 10% gehörst, dann kann dich eine Maschine nicht ohne weiteres ersetzen. Warum? Grund Nummer 1 ist Empathie. Ne? Wow. Die große Kunst beim Schreiben ist nicht das Aneinanderreihen von Wörtern, ist nicht das Beschaffen von Informationen. Ja, dafür ist ChatGPT vielleicht gut, ne? Oder Google, was auch immer. Information, das ist nicht die Kunst beim Schreiben. Die Kunst beim Schreiben ist Empathie, sich reinfühlen in die Zielgruppe, sie verstehen, was für Gedanken hat sie. Und das kann dir auch keine Maschine einfach so abnehmen. Ne? Wow. Was hab ich zum Beispiel gemacht? Ich treffe mich, habe mich damals viel mit meinen Lesern getroffen. Ne? Wenn ich gesehen habe, in der Signatur stand eine Adresse, die nicht weit weg ist von mir, habe ich gesagt, hey, ich habe gesehen, du wohnst in der Nähe, ich lade dich ein auf einen Kaffee, ich bezahle die Waffel und den Kaffee und du erzählst mir einfach, warum du bloggst, was dein Ziel ist, und dann haben wir uns unterhalten. Warum? So habe ich herausgefunden, was wollen die Leute, was sind ihre Ängste, was sind ihre Wünsche, wo wollen sie hin? Ja, und das ist etwas, diese Empathie, das kann dir keine Maschine abnehmen. Ob das jetzt ChatGPT ist oder ein anderes AI-Tool, ne? Und die größte Fähigkeit des Menschen, denken, ne, kannst du nicht auslagern. Aber Informationsbeschaffung, vielleicht ein paar Stichpunkte und so weiter, kann es dir vielleicht ein bisschen helfen. Also wie gesagt, mein Team nutzt das hier und da für ein paar Abkürzungen. Aber das Denken und die Empathie kann das Tool eben nicht ersetzen. Und deshalb, ja, bin ich dafür, dass es Tools sind immer nur, ich sag mal so, Tools beschleunigen immer nur deine Strategie. Sie sind nie der Kern der Strategie, sondern sie sind immer nur ein Katalysator. Das heißt, wenn du dich in die richtige Richtung bewegst, eine gute Strategie hast, ein gutes Produkt, einen empathischen Schreibstil hast, kann dir ChatGPT vielleicht dabei helfen, dich irgendwie unterstützen. Wenn du aber miserables Produkt hast, miserable Positionierung, miserable Strategie, dann wird das Tool auch deinen Untergang einfach nur noch beschleunigen.
Okay.
Wusstest du, Bloggen ist nicht tot. Mit Bloggen habe ich Shops, KMUs und Einzelunternehmern zu mehr Reichweite, Fans und Kunden verholfen. Doch die Sache hat einen Haken. Du musst es richtig machen. Deshalb hole dir mein E-Book mit 11 Rezepten für unglaublich erfolgreiche Blogartikel und ich zeige dir, was wirklich beim Bloggen funktioniert. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung, gib deine E-Mail ein und ich schicke dir die 11 Vorlagen für Blogartikel, die richtig viel Traffic bringen. Und nun zurück zur Schreibsucht-Show.
Harte Worte, aber unterstreiche auch so, Walter. Lass uns da nochmal reinkommen für alle, die jetzt zuschauen. Was sind die für dich die 3 schlimmsten Fehler beim Schreiben, die man machen kann?
Ganz oft, was ich sehe, also erstens, die Leute beginnen mit einem Nebensatz. Mhm. Zum Beispiel, während meiner Ausbildung bei Firma XY habe ich das Privileg gehabt, schon, und da bin ich schon raus, ist langweilig, weil während meiner Ausbildung, ist ein Nebensatz, ne? Während meiner Ausbildung, lalala. Das ist alles nebensächlich. Was ist die Hauptsache? Die Hauptsache gehört in den Hauptsatz und der Hauptsatz gehört an Anfang, weil das ist die Hauptsache. Das heißt, ich habe gelernt, wie man gute Texte schreibt. Während meiner Ausbildung. Fertig. Wieso formulierst du das nicht so? Ist doch viel einfacher. Ne? So, die Hauptsache muss in den Hauptsatz und der Hauptsatz muss an den Anfang. Wir lernen natürlich in der Uni, ja, wie gesagt, ich bin Diplomjurist. Wenn sich jemand mit mir anlegen möchte in dem Handwerk der komplizierten Sätze, können wir das gerne machen. Aber dann liest es halt keiner mehr. Deshalb die Hauptsache in den Hauptsatz an Anfang. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist aktive Sprache. Die meisten benutzen passive Sprache. Zum Beispiel, ich kam in den Genuss, das und das zu lernen. Ne? Also, so sagst du nicht einfach, ich habe gelernt. Ne? So, aktive Sprache. Häufig benutzen wir passive Sprache, weil wir dann so ein bisschen defensiver sind. Wir sind dann nicht so angreifbar. Das ist so ein bisschen Verteidigungshaltung. Ne? Und formulieren das dann immer so passiv. Ne? Ich wurde bei einer Fortbildung ausgebildet oder so. Sagst du, ich habe mich ausgebildet oder ich habe gelernt. Aktive Sprache, passive Sätze sind immer, ja, so zäh. Ne, genauso ist das mit der doppelten Verneinung. Ich habe nicht gelernt, nicht zu kommunizieren. Hä? Und lass es einfach weg, formuliere positiv. Unser Gehirn kann nicht negativ denken. Großer Fehler, dieses nicht. Ne? Waren das jetzt schon drei? Ja. Ich kann nicht mal bis drei zählen, ne? Aber dann sagen wir, das waren zweieinhalb. Ne? Und der dritte Punkt ist mangelnde Persönlichkeit. Weil, da kommen wir wieder zum Thema ChatGPT. Klar, da gibt es vielleicht irgendwelche Informationen, der kann dir das alles zusammensuchen. Aber deine Persönlichkeit, das ist ja der Trick. Und Persönlichkeit kannst du nicht faken. Du musst es erlernen. Du musst wirklich dich überlegen, was für einen Stil habe ich. Ne? Ich nenne mich manchmal The Bad Boy of Blogging. Ne, weil ich so manchmal auf die Kacke haue, manchmal auch ans Bein pinkle mit meinen Ansichten. Ne? Und die ganzen ChatGPT-Jünger fühlen sich von mir auch immer angegriffen. Ist aber auch okay und das gehört auch dazu, weil ich eine Persönlichkeit habe und mit Ecken und Kanten und das macht das Ganze auch interessant, weil an Ecken und Kanten kann man sich stoßen und dann bleibt man auch stehen. Wenn aber alles nur eine glibberige braune Masse ist, ja, dann... Ne, dann flutscht es an den Leuten vorbei, interessiert dann auch keinen. Deshalb Persönlichkeit reinbringen. Du bist der Vertriebsfreak, bei dir ist alles feurig, bei dir brennt es und tada. Ne? So, die anderen haben vielleicht ihren wissenschaftlichen Stil. Die sind bekannt dafür, dass sie sehr ausführliche wissenschaftliche Analysen machen. Ist auch ein Stil, aber bleib ihm treu. Dann kannst du vielleicht den freundschaftlichen, persönlichen Stil haben. Wie gesagt, ich habe mehr so ein bisschen diesen leicht frechen, sarkastischen, ironischen Stil. Und wichtig ist, dass du deine Schreibstimme findest, sie weiterentwickelst, sie pflegst und zu deinen Ecken und Kanten stehst. Ne? Da kommen wir wieder Thema Schule. Schule sagt, versuch möglichst zu sein wie alle anderen. Und dann wirst du erwachsen und merkst, hey, um aufzufallen, um ein Business zu bauen, um ein Schreibbusiness zu bauen, muss ich ja gar nicht, darf ich gar nicht sein wie alle anderen, sondern ich muss auffallen. Ne? Also in der Grundschule sozusagen, ne, immer die Sommersprossen verstecken, die roten Haare immer braun färben, damit man nicht auffällt. Und dann, aber wenn du groß bist, mach's wieder umgekehrt. Zeig deine Sommersprossen, zeig deine roten Haare und so weiter. Ich glaube, dein Mikro ist aus, ich höre dich nicht.
So, ja, glaube ich, ist besser.
Jetzt, ja, so ist gut.
Vielen Dank. Du bist nicht nur ein Schreibass, sondern auch in der Technik bewandert, Alter. Lass uns dann auch nochmal schauen, wir haben jetzt die negativen Punkte gemacht, lass uns auch nochmal auf die drei besten Schreibtipps, du hast schon so viele genannt, aber hau da nochmal deine drei raus, dass wir ganz klar reingehen, wo wir sagen, beachte das, Uwe, und dein Schreibstil wird besser, die Leute werden besser bei dir lesen.
Ja, also erster Schreibtipp aus dem Content-Terminator, du hast das Buch, ja, solltest du wissen, Lektion Nummer 1, der erste Satz. Na, der erste Satz, der Trick ist, wie schreibe ich den ersten Satz? Der erste Satz muss kurz sein, Regel Nummer 1. Und Regel Nummer 2, er muss zu kurz sein. Was heißt das? Ich nehme immer das berühmte Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, dein erstes Mal, wie war das? Ne? Du warst erst schüchtern, hast dich geschämt, wusstest nicht, wie es losgeht, wie du anfangen sollst. War das so, als du dein erstes YouTube-Video aufgenommen hast? Ja, das heißt, der erste Satz ist unvollständig und dann beginnt so ganz viel Kopfkino beim Leser und dann denkt er sich, oha, worum geht es? Und dann, es geht um YouTube, uff. Ne? So, und so mit dem ersten Satz kriegst du die Leute immer rein. Es ist immer häufig so negativ verrufen, so nach dem Motto Clickbait, wie man dazu sagt. Also es zwingt dich, da reinzuklicken, es zwingt dich, weiterzulesen. Aber seien wir ehrlich, darum geht es uns doch als Schreiber. Es geht uns darum, die Leute zu ködern. Es geht uns darum, die Leute zu packen. Und das schaffst du mit einem ersten Satz, der zu kurz ist, sodass der Leser gezwungen ist, den zweiten Satz zu lesen. Und der zweite Satz führt dann zum dritten. Und so. Und sobald er dann ein bisschen drin, solange du ihn länger als 8 Sekunden drin hast, hast du ihn eigentlich schon.
Das ist so. Das ist, hau nochmal einen Tipp raus, Walter.
Also das ist der erste Satz. Dann der zweite Trick sind Open Loops. Ne, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angerissen. Open Loops ist die Kunst, ein Fass zu öffnen, aber nicht sofort zu schließen. Denn dann bist du gezwungen, im Text zu bleiben, um zu erfahren, wie das funktioniert. Ne, ich könnte jetzt ein Fass öffnen und sagen, ne, ich habe einen Weg gefunden, ne, wie ich auf LinkedIn 1000 Follower innerhalb von einer Woche gewinnen kann. Das zeige ich dir gleich. So, was habe ich gerade gemacht, ne, mit dieser Formulierung? Das zeige ich dir gleich. Habe ich einerseits einen Ausblick gegeben. Ich habe das Fass geöffnet, indem ich neugierig gemacht habe, aber ich habe nicht sofort die Methode verraten. So, jetzt könnte ich zum Beispiel einen Einschub machen und sagen, um diese Methode zu verstehen, muss ich dir erstmal meine Reise erklären, wie es damals bei mir auf LinkedIn war. Und zwar, ne, habe ich das und das versucht, hat alles nicht funktioniert. Was ist das? Das ist aus der Dramaturgie, nennt man das, das retardierende Moment. Also es zwingt, es zögert sozusagen das Finale ein bisschen hinaus. Ne, das retardierende Moment. Und das ist auch bei einem Open Loop, du öffnest, schließt aber nicht sofort, sondern schiebst noch vielleicht so ein bisschen Backstory dazwischen oder so, sagst, was man nicht tun sollte und dann erst schließt du das wieder. Wozu führt das? Dass die Leser länger im Text bleiben, weil unser Gehirn hasst offene Loops. Wir wollen, dass es sich endlich schließt und dann bleiben wir, bis es sich schließt. Deshalb sind, ne, das machen Thriller, das machen Krimis ja. Krimi ist immer, jemand wird ermordet, der Loop wird geöffnet und dann musst du 300 Seiten lesen, bis der Loop sich schließt.
Unglaublich.
Und das in Mini-Format kannst du überall machen. In kleinen Sachen auf LinkedIn von mir aus, in deinen Texten, in Videos, ne, dass du immer so einen Loop öffnest, aber nicht sofort schließt.
Hast du noch einen? Drei haben wir gesagt, Walter. Ja. Wenn du noch einen raushaust.
Auf jeden Fall. Und zwar bildhafte Sprache. Das ist so etwas, was nicht so leicht zu erlernen ist, aber die Kunst, Metaphern zu benutzen oder Bildsprache. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Bilder wir jetzt schon verwendet haben, solange wir hier sind. Ne? Es gibt zum Beispiel ein Bild, das ich oft benutze, ist die Rutsche. Also ein Text muss sein wie eine Rutsche. Wenn du einmal auf der Rutsche bist, kannst du in der Mitte ja nicht anhalten. Also niemand setzt sich auf eine Rutsche, rutscht bis zur Hälfte, bleibt dann stehen und steigt aus. Sondern alle rutschen bis zum Ende. Ne? Vor allem, wenn es eine gute Rutsche ist, noch eine Wasserrutsche, wo du sowieso nicht bremsen kannst, umso besser. So, dieses Bild der Rutsche benutze ich, um zu erklären, wie ein guter Text funktioniert. Sobald der Leser einmal oben drin ist, muss ihn so halten, dass er erst aussteigt, wenn er am Ende ist und nicht in der Mitte. Ne? Das ist so ein Bild, das einem hilft zu verstehen, wie man einen guten Text strukturiert. Und Open Loops helfen übrigens auch dabei, genau diese Rutsche zu bauen, sodass der Leser nicht aussteigt. Ne? Also bildhafte Sprache, Metaphern. Wenn du so Sprichwörter nimmst, die zum Beispiel existieren, dann kannst du sie leicht verdrehen. Ne? Das zeige ich auch im Content-Terminator, dass du Bildsprache, die alle kennen, dass du sie absichtlich pervertierst oder veränderst, ne, dass du dann, weil dann der Leser gezwungen ist, oha, stimmt, dieses Bild macht ja gar keinen Sinn. Oder häufig sind diese ganzen Sprichwörter, davon sollte man die Finger lassen, weil das löst nichts in deinem Leser aus. Wenn ich sage, es wurde fieberhaft gesucht oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ne, oder sowas, da sagt das menschliche Gehirn, kenne ich schon und schaltet ab. Deshalb, was du machen musst, ist solche Sachen zum Beispiel absichtlich mit Fehlern versehen oder umdrehen. Ne? Ja. Das ist der Trick, bildhafte Sprache.
Wow. Du hast ja, du hast mir 2, 3 Steilvorlagen gegeben, Walter, auch mit deiner, der Content-Terminator, Content-Schmiede. Was du auch, was mich da auch fasziniert, auch wenn ich bei dir im Inhaltsverzeichnis auch blättere, du hast immer bildliche Sprache mit Fort Knox, Archivmethode. Nutzt auch viele, viele Persönlichkeiten, dass man Verbindung herstellt. 2 Fragen hier. Wie schaffst du diese Verbindung? Weil es ist eine Brücke, die viele nicht haben. Und zweitens, wo ist die Grenze, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Konzept, die Arnold Schwarzenegger-Methode nehme? Arnold Schwarzenegger ist zwar weit weg, aber ich glaube, er hat auch Anwälte hier im deutschsprachigen Raum. Geht da nochmal auf diese 2 Fragen oder auf diese 2 Punkte bitte ein, Walter.
Ja, also mein Buch heißt Content Terminator. Ich habe extra vorher gesucht. Ich hatte Schwerpunkt gewerblicher Rechtsschutz im Studium. So habe ich nochmal vorher geguckt, ob da ein Markenrecht angemeldet ist auf das Wort Terminator im Bereich Marketing, Publishing, und gab es nicht. Also es gibt keine Marke, die mir das hätte verbieten können, das Wort Terminator zu nutzen, weil an sich ist Terminator ein englisches Wort und du kannst es auch gar nicht als Marke so an sich anmelden, genauso wie Apple das Wort Apple ja nicht verbieten kann. Nur im markenrechtlichen Kontext können sie es verbieten. So, und da es kein Buch im Sinne von Marketing-Terminator oder sonst irgendwie in die Richtung gibt, war das für mich dann ein gutes Bild, was ich verwenden konnte, weil jeder kann sich unter einem Terminator sofort was vorstellen.
Klar, ja.
Alle kennen den Terminator. Ne? Aber im Grunde ist es ja nur ein englisches Wort und Terminator heißt der Zuendebringer. Ne? So. Und und genau ist ja auch das Ziel von Content Terminator. Content produzieren, produzieren, machen, zu Ende bringen. So, das ist das eine. Ich check das natürlich so, wenn ich solche Sachen mache. Also zum Beispiel in der Content-Schmiede, ne, da ist auch ein bildhaftes Bild, also so eine Art Schmiede, wo Content geschmiedet wird, Tag ein, ja. Tag aus. Das Bild übrigens, das ist, aber das ist, jetzt habe ich den Namen, das ist war das Hephaistos oder wie hieß der? Das ist auf jeden Fall der griechische Gott der Schmiedekunst, soll das darstellen. Da habe ich bei einem Künstler die Rechte gekauft, also ist auch alles legal. Also man muss da schon so ein bisschen aufpassen. Grenze ist natürlich immer markenrechtliche Sachen. Aber was immer gut funktioniert, so Hollywood-Persönlichkeiten benutzen, solange du es nicht wie eine markenrechtliche Benutzung hast. Also das ist jetzt, wir wollen nicht zu tief ins Juristische einsteigen, aber im Grunde ist die Grenze die Verwechslungsgefahr. Wenn jemand denkt, oh, das hat Arnold Schwarzenegger gemacht, und dann geht er da rein und merkt, oh, das ist von Uwe Rieder, das ist gefährlich, ne? Sondern die Leute müssen sofort sehen, da ist null Verwechslungsgefahr, es ist offensichtlich, dass er das einfach nur als Bild verwendet, dass er das offensichtlich einfach nur so als Vergleich verwendet oder so. Du kannst zum Beispiel, ich würde es deshalb auch nicht die Arnold Schwarzenegger-Methode nennen, sondern ich würde es so nennen, 10 Business-Geheimnisse, die ich von Arnold Schwarzenegger gelernt habe.
Wow.
So kannst du dir seine Weisheiten ausleihen, seine Autorität sogar ausleihen und seinen Namen sogar nutzen, ohne dass es ein markenrechtliches Problem gibt, weil es offensichtlich ist, dass es nur Learnings sind, die du von ihm gelernt hast. Es gibt Bücher in Amazon zuhauf, ja, wo Menschen zum Beispiel sagen, lerne zu präsentieren wie Steve Jobs. Ne? Da klagt keiner von Steve Jobs oder Nachkommen oder von Apple, klagt keiner dagegen, weil es ganz offensichtlich ist, lerne von Steve Jobs das. Oder die 10 Business-Geheimnisse von Apple oder das große Marketing-Geheimnis von Starbucks. So leihst du dir die Namen der Großen aus, ohne wirklich ein Problem zu haben.
Wow. Ich habe einen Post am Laufen gehabt, Walter, ist auch schon eine Zeit lang her, die 10 Geheimnisse, die ich von Pippi Langstrumpf gelernt habe. Und der ist auch gelaufen ohne Ende. Also es hat Sinn, was du sagst. Und was mir gefällt, ist es nicht nur die Schreibweise, die du machst. Du hast auch ein Buch geschrieben, Mehr Zeit zum Leben. Das mich auch sehr, sehr fasziniert, das mich auch nicht nachlässt. Wie kommst du dazu? Weil es ist auch dein Schreibstil. Und was mir auch gefällt, ist auch natürlich sehr, 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 sehr bildliche Sprache. Wie bist du da drauf gekommen?
Also Mehr Zeit zum Leben ist so eine Abrechnung eigentlich, so ein persönliches Buch, weil, wie gesagt, ich habe Jura studiert, bin ein Diplomjurist und habe während des Referendariats dann abgebrochen. Und dann habe ich so in Mehr Zeit zum Leben habe ich versucht, meine Geschichte zu erzählen und andere zu inspirieren, auch ihren Traum zu verfolgen. Ja, weil Jura war immer so eine Entscheidung des Kopfes. Ne, immer so, wo das Geld ist, follow the money, mach was Vernünftiges, Junge. Wo ich dann aber gemerkt habe, hey, das macht mich langfristig unglücklich und wenn ich so weitermache, werde ich zwar ein Jurist, aber ich werde der unglücklichste und schlechteste Jurist in Deutschland, ne, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Und deshalb habe ich mich dann selbstständig gemacht als Texter, als Freelancer und habe dann später, als Schreibsucht.de größer war, das dann gut lief und ich gemerkt habe, hey, ich lebe jetzt wirklich von meiner Leidenschaft. Ich habe es geschafft, meinen Traum vom Schreiben real zu machen. Oh. Da habe ich gesagt, okay, es wird Zeit, dieses Buch zu schreiben, Mehr Zeit zum Leben. Ne, wo ich überlege, auch mal eine neue Auflage vielleicht bald rauszulassen, weil es sind seitdem, glaube ich, auch schon 5, bald 6 Jahre vergangen, als das Buch erschienen ist. Ne, und da ist einfach so, wo ich die Leute motivieren will, hey, folge deinem Traum, folge deiner Leidenschaft, es ist möglich. Es gibt auch heute noch Menschen, die es schaffen, mit ihrer Leidenschaft auch Geld zu verdienen. Und wenn du es wirklich willst, wirst du Wege finden. Das ist so, Mehr Zeit zu nehmen, hat nichts mit Bloggen und Schreiben inhaltlich zu tun, sondern es ist einfach nur so Live-Advice, so, wo ich einfach meine bisschen Lektion auch verarbeitet habe. Und dann dachte ich mir, hey, ne, vielleicht profitiert ja jemand davon.
Wow. Die Zeit rennt, Walter. Ich könnte mich mit dir, glaube ich, bis Weihnachten unterhalten. dann würde ich auch von der 4 in Deutsch loskommen auf 3 plus. Bin ich mir absolut sicher. Absolut toller Typ, vielen, vielen Dank. Natürlich fragt sich jetzt der ein oder andere, wie kann ich jetzt mehr über Walter App erfahren? Ich habe die Webseite auch eingeblendet. Hast du da noch was? Ich weiß, dass da auch viele brutale Dinge drauf sind, die du so raushaust. Aber gib uns da nochmal 2, 3 Ideen. Wie kann man dich kennenlernen, beziehungsweise wie kann man mehr von dir erfahren? Weil das, was du raushaust, ist richtig, richtig hart und heiß, sage ich mal.
Kommt am besten auf schreibsuchti.de. Also in den sozialen Medien bin ich nicht so aktiv. Da auf Instagram braucht ihr mich gar nicht suchen. Meinen Account habe ich vor vielen Jahren gelöscht. Deshalb einfach auf schreibsuchti.de. Dort könnt ihr meine Texte lesen. Meldet euch für den Newsletter an. Dann kriegt ihr täglich eine Mail, wo ihr was lernt, bisschen unterhalten werdet und auch mehr über meine Produkte erfahrt und wie ich euch weiterhelfen kann. Und ja, da gibt es auch natürlich einen Podcast und YouTube, aber ich würde sagen, startet einfach auf schreibsuchti.de und der Rest ergibt sich dann.
Vielen, vielen Dank. Was mir bei dir auch gefällt, Walter, du bist der absolute Vertriebler, denn du bist knallhart. Auch Leute, wenn da drin steht beim E-Mail, ich habe genau bis heute 23.59 Uhr das Angebot. Es ist kein Marketing-Gag, sondern du ziehst es durch, ich sage immer auf Bayerisch wie Sau. Also er verarscht uns da nicht, sondern ja. Walter macht genau das. Walter, ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist. Mir fällt es schwer, aber dir gehören die letzten Worte, dass du auch die Leute animierst, die jetzt zuschauen, die jetzt zuhören, dass du sagst, okay, Leute, schreib doch, es ist doch total cool. Also wenn du da vielleicht nochmal einen Schlusssatz hast, dann sehr, sehr cool und nochmal vielen, vielen Dank.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, und mein letzter Satz ist immer der, womit ich jeden meiner Texte beende und der lautet, schreib großartig und sei großartig.
Walter, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Und auch jeder, der heute zugeschaut hat, hinterlasst auch nochmal ein kleines Like, vielleicht auch ein kleines Herzchen. Ich bin froh, dass ich meine Leidenschaft nachgehen darf, dass ich den Job machen darf und dass ich so wunderbare Leute auch hier bei mir im Alm habe. Lieber Walter, vielen, vielen Dank. Und auch alle, die heute zugeschaut haben oder nachträglich noch zuschauen, absolut genial. Und für mich ist der Walter ein ganz, ganz cooler Typ und ich folge seine Tipps, Tricks und Abkürzungen. Pfiat euch, Servus und ciao, euer Uwe. Danke, tschüss. Thank you.